zur Oktoberausgabe von Radio Bleiberecht, dem Antira-Magazin auf Radio 3, genannt auf 102,3 oder im Internet. Und planlos stehen wir fast da in den letzten Tagen, in denen in Halle wieder einmal ein Nazimord passiert ist. Bereits abgefunden haben wir uns mit der Tatsache, dass auch nach dem von staatlicher Seite offensichtlich unzureichend aufgearbeiteten NSU-Komplex der gesellschaftliche Gegenimpuls nicht in der Lage ist, der Nazi-Szene beizukommen. Immer prominenter und unversteckter offen faschistische Gewalt und Statements, trotz der offensichtlichen Nähe zur Nazi-Szene, die eben solche Morde hervorbringt, nimmt die Zustimmung zur AfD deutschlandweit zu. Mit den Hintergründen dieser Zustände müssen wir uns beschäftigen, damit nicht wie in dem schaurig-ekligen Szenario aus der Taz letzten Monat die AfD 2025 an die Macht kommt und nur noch auswandern bleibt. Diese Woche, diesen Monat, haben wir eine Audioaufbearbeitung der Antira-Wochenschau, die man auch in ganzer Länge auf barrikade.info lesen kann. Wir haben die Schweiz relevanten Punkte ein bisschen rausgekürzt. Weiterhin haben wir ein Interview von Radio Korax mit David Belgrich vom Miteinander e.V. aus Halle. Er untersucht die gesellschaftliche Einbettung des Terroraktes von letzter Woche und versucht, die Frage zu beantworten, warum der Angriff so inszeniert wurde, wie es wurde, und wieso rechte Terrorakte von der Gesellschaft eigentlich so als Normalität angenommen werden müssen. Und auch ein Interview ebenfalls von Radio Korax mit Katharina König-Preuß über den am 3.10. vorgestellten Abschlussbericht zum NSU-Komplex. Die Landtagsabgeordnete der Linken, seit 2012 Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses, umreißt die wesentlichen Ergebnisse und Schlüsse, die der Abschlussbericht des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses gezogen hat.
Im Hintergrund hört ihr Fever Ray. Und ich habe sie ziemlich gekürzt. Ich habe die explizit schweizerischen Meldungen ein bisschen rausgenommen, würde sie euch aber nichtsdestotrotz ans Herz legen. Und ihr könnt die komplette Antira-Wochenschau jede Woche unter barrikade.info nachlesen oder bei antira.org, die Herausgeberinnen der Antira-Wochenschau sind. Und ich würde einfach mal loslegen mit der von mir getroffenen Antira-Wochenschau-Auswahl der Kalenderwoche 41. Türkische Invasion in Rojava. Ende letzter Woche zogen die USA ihre Truppen aus Nordsyrien ab, woraufhin am Mittwoch türkische Streitkräfte eine Offensive gegen die KurdInnen-Gebiete in Nordsyrien in Rojava starteten. Obwohl Trump den Angriff in der Öffentlichkeit verurteilt, deuten Berichte aus dem Weißen Haus darauf hin, dass Trump den Angriff billigte. Auch der Bundesrat, der Schweizer Bundesrat, äußerte sich. Nachdem er jahrelang Waffen an Erdogan verticken ließ, rief er alle Parteien auf, die Kämpfe zu beenden. Das türkische Regime erwähnte er mit keinem Wort. Der türkische Präsident Erdogan will die nordsyrischen Gebiete erobern und entlang der Grenze eine sogenannte Sicherheitszone einrichten, in welche syrische Geflüchtete aus der Türkei zwangsumgesiedelt werden sollen. In der Türkei leben ca. 3,6 Millionen Geflüchtete, die das türkische Regime im Auftrag der Schweiz und der Europäischen Union im Rahmen des Europa-Türkei-Deal blockiert und dafür mehrere Milliarden Euro kassiert. Letzte Woche noch hatte der deutsche Innenminister Seehofer dazu gedrängt, den EU-Türkei-Deal zu stärken und der Türkei noch mehr Geld versprochen. Genauso heuchlerisch wie die USA kritisierten auch die Regierungen der Schweiz und der EU den Angriff der Türkei auf Rojava. Erdogan reagierte auf die Kritik, indem er der EU drohte, er werde die Grenzen für die 3,6 Millionen Geflüchteten öffnen. Erdogan benutzt damit den EU-Türkei-Deal als Legitimation für seinen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung. Die Angst vor einer Grenzöffnung und vor Menschen, die nach Europa weiterflüchten könnten, scheint tatsächlich ein gewisses Druckpotenzial zu besitzen. Die Bundesrätin Keller-Sutter äußerte sich gestern erneut zur Besatzung Nordsyriens. Ich verurteile diese militärische Offensive klar. Und trotzdem darf man sich nichts vormachen. Sollte das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei dahinfallen, müsste Europa mit einer Migrationswelle rechnen. Zitat der Schweizer Bundesrätin Keller-Sutter. Folge ist quasi lieber Krieg in Rojava als Geflüchtete in Europa. Mörderisches antisemitisches Attentat auf eine Synagoge in Halle. Am gleichen Tag, wie Erdogan in Rojava einmarschieren ließ, griff in Halle ein schwer bewaffneter Faschist eine Synagoge an. Als der Angriff begann, feierten im Inneren der Synagoge 50 Personen den Yom Kippur-Feiertag, den Tag der Vergebung. Nachdem der Attentäter es nicht schaffte, in die Synagoge einzudringen, erschoss er auf der Straße in einer Dönerbude in der Nähe zwei Personen und verletzte weitere. Dieser Anschlag ist eine Schande für unser Land, sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer, als sei es angebracht, bei einem Nazi-Angriff eine deutsch-nationale Ehre zu verteidigen. Bis zu 30 Tote bei Bootsunglück vor Lampedusa. In der Nacht auf vergangenen Montag, dem 7.10. ist ein Boot mit ca. 50 Menschen vor Lampedusa gekentert. Dabei sind bis zu 30 Personen ums Leben gekommen, darunter auch 8 Kinder. Die italienische Küstenwache rettete 22 Menschen. Laut dem EU-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hätte das Boot von Tunesien aus das Land verlassen. Das Boot sei dem Versuch der Menschen, sich auf das Schiff der Küstenwache zu retten und aufgrund des hohen Wellengangs gekentert. Matteo Salvini, Chef der italienischen Rechtspartei Lega und ehemaliger Innenminister, reagierte umgehend mit seiner rassistischen Rhetorik. Die Regierung soll die Migrantenabfahrten stoppen oder es wird zu einer Katastrophe kommen. Italiens Häfen sind wieder offen und das sind die Folgen, schrieb er auf Twitter. Überwachung, Dokumentation und Speicherung von grenzüberquerenden Bewegungen wird stark zunehmen. Die Polizei und die Migrationsbehörden können europaweit auf zahlreiche Informationssysteme zugreifen. Noch muss aber jedes System separat angefragt werden. Künftig wird es möglich sein, durch eine einzige Anfrage alle Systeme abzufragen. Für die Behörden wird es leichter, Personen zu identifizieren, die eine Bedrohung für die Sicherheit in Anführungsstrichen darstellen oder falsche Angaben zu ihrer Identität machen. Oder anders gesagt, erhoffen sich die Behörden dadurch wohl die komplette Kontrolle über Migrationsbewegungen in und aus dem Schengen-Raum. Im Laufe der Jahre haben die europäischen Sicherheits- und Migrationsbehörden eine Vielzahl an Informationssystemen entwickelt. Das Schengener Informationssystem, SIS, enthält Informationen zu Personen, nach denen gefahndet wird, die vermisst werden oder gegen die eine Einreisesperre verhängt worden ist. Im Visa-Informationssystem, VIS, werden Informationen zu Visa gespeichert, die von einem der Schengen-Mitgliedstaaten ausgestellt worden sind. Eurodac ist die Datenbank, in der Fingerabdrücke aller Asylsuchenden und von illegal in den Schengen-Raum eingereisten Personen gespeichert werden. Eine automatische Abfrage über die Systeme hinweg ist derzeit noch nicht möglich. Und es findet kein Abgleich der gespeicherten Fingerabdrücke statt. Dies soll nun mit Hilfe des Projekts Smart Borders geändert werden. Derzeit betreibt die Europäische Union große Anstrengungen, die verschiedenen Informationssysteme zu verbinden. In den nächsten Jahren werden dafür mehrere Milliarden Euro angewendet. Das Ziel, PolizeibeamtInnen, GrenzwächterInnen oder Strafverfolgungsbehörden sollen mit einem Mausklick alle relevanten Informationen aus den verschiedenen Systemen erhalten. Weiter will die EU auch erkennen können, wenn Personen falsche oder mehrere Identitäten verwenden. Dazu soll ein weiteres neues System den Vergleich von biometrischen Merkmalen ermöglichen, die aus verschiedenen Datenbanken stammen. Fragt eine Behörde zum Beispiel einen Fingerabdruck ab, erscheint ein Hinweis, in welchen Datenbanken dieser Fingerabdruck ebenfalls gespeichert ist. Künftig müssen Reisende aus Drittstaaten, die für ihren Kurzaufenthalt im Schengen-Raum kein Visum benötigen, im Voraus eine Reisegenehmigung beantragen. Das Europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem ETIAS soll ermitteln, welches Risiko die einreisende Person bezüglich Sicherheit, illegaler Einwanderung oder öffentlicher Gesundheit darstellt. Dies wird weitgehend automatisch geschehen, unter anderem mittels Abfrage der bestehenden Informationssysteme.
Radio Bleiberecht auf Radio Dreieckland und das ist Musik vom L'Atelier Divel Musical du Centre Social Raymond Poulidor aus Lille, glaube ich. Genau. Kurzer Einspieler und jetzt geht's zum zweiten Teil von der Antirahe Wochenschau.
Kommen wir zur Rubrik, was ist aufgefallen? Vorher war das die Rubrik, was ist neu? Ihr habt es vielleicht gemerkt, die Antira-Wochenschau ist ein Bericht aus einer schweizerisch-aktivistischen Perspektive. Italienische Regierung kooperiert mit libyschen SchlepperInnen. Zivile SeenotretterInnen werden mit hohen Bußen und Haft bekämpft. Ihnen wird vorgeworfen, mit libyschen SchlepperInnen gemeinsame Sache zu machen. Nun zeigt eine Recherche des italienischen Journalisten Nello Scavo, dass die italienische Regierung im Mai 2017 mit dem als Menschenschmuggler bekannten Abd al-Rahman al-Milad an einem Tisch gesessen hat. Dabei ging es um einen Deal zur Abwehr von Geflüchteten. Das Treffen fand in Cara di Mineo statt, einem der größten Sammellager in Europa. Studie zur Situation von nach Afghanistan abgeschobenen Menschen. Eine aktuelle Studie beschäftigt sich mit der Situation von aus Deutschland zwischen Dezember 2016 und April 2019 abgeschobenen AfghanInnen. Für die Studie wurden 55 Personen befragt, das sind etwa 10% der in diesem Zeitraum Abgeschobenen. Die Resultate zeigen das bittere Elend und die Ausweglosigkeit der Menschen auf, die nach Afghanistan zwangsausgeschafft wurden. Gewalt gegen Abgeschobene und ihre Familien aufgrund ihrer Rückkehr tritt mit hoher Wahrscheinlichkeit und bereits innerhalb kürzester Zeit ein. 90% der Befragten gaben an, Gewalterfahrungen gemacht zu haben. Über 50% berichteten von Gewalterfahrungen, die auch sonst den afghanischen Alltag prägen. Dreimal wurden Abgeschobene durch Anschläge so schwer verletzt, dass sie notversorgt werden mussten. Andere berichteten über Festnahmen und Misshandlungen bei Straßenkontrollen der Taliban beim Versuch, von Kabul aus ihre Heimatprovinzen zu erreichen. Über Bedrohungen und Zwangsrekrutierungsversuche durch die Taliban. 8 wurden Opfer von bewaffneten Raubüberfällen. Ebenfalls über 50% berichteten von Gewalterfahrungen aufgrund ihres Aufenthalts in Europa. Von Seiten der Taliban wird die Flucht nach Europa mit Misstrauen beäugt. Betroffene berichteten aber auch, dass sie von NachbarInnen, Familienangehörigen und sogar Freunden, sogar Fremden auf der Straße als VerräterInnen oder Ungläubige angesehen, bedroht, gejagt und angegriffen wurden. Mehr als 85% der Abgeschobenen gaben an, sich hauptsächlich durch private Unterstützung aus dem Ausland über Wasser zu halten. Keiner einzigen der Befragten ist eine Existenzgründung durch Arbeit oder auf andere nachhaltige Weise gelungen. Familiäre Solidarität ist oft schwierig, weil sich die Familie dadurch selbst in Gefahr von Verfolgung und krimineller Übergriffe bringen würde. Die Wohnsituation der meisten Betroffenen ist schon aufgrund der Sicherheitslage desaströs. So waren fast 90% der Unterkünfte Verstecke. 21 der Abgeschobenen versteckten sich nach Eintreffen in Kabul zunächst bei FreundInnen oder Verwandten. 9 waren zeitweilig oder dauerhaft obdachlos. Angesichts der Ausweglosigkeit in Afghanistan sehen viele Betroffenen in den großen Risiken einer Flucht von der Inhaftierung über die erneute Abschiebung bis zum möglichen Tod auf dem Mittelmeer eine geringere Bedrohung. Selbst 3 der Befragten, die gute Chancen auf ein Visum für Deutschland gehabt hätten, sahen sich aufgrund der langen Wartezeit zu erneuter Flucht gezwungen. 19 weitere Personen hatten sich bereits auf eine erneute Flucht begeben. Nur einer der 51 Kontaktierten erklärte, in Afghanistan bleiben zu wollen. Wer Menschen nach Afghanistan abschiebt, weiß, dass er oder sie Menschen in Verzweiflung stürzt. Dass er oder sie akute Gefährdung provoziert, Obdachlosigkeit und Verelendung schafft. Die Zahl der Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, hat sich 2018 nahezu verdoppelt. Mehr Hungernde gibt es aktuell nur noch im Jemen. Afghanistan ist eines der unsichersten Länder der Welt. Im Jahr 2018 gab es in Afghanistan mit großem Abstand die meisten Kriegstoten weltweit. Auch das Staatssekretariat für Migration, SEM, weiß dies sehr genau. Und das Außendepartement rät zwingend von Auslandreisen nach Afghanistan ab. Trotzdem hält die offizielle Schweiz Abschiebungen nach Afghanistan für zumutbar und führt diese auch durch. Genauso wie Deutschland. Nach fast 2-jähriger Blockade wurde im März dieses Jahres erstmals wieder eine polizeilich begleitete Zwangsausschaffung nach Afghanistan durchgeführt. Die komplette Antira-Wochenschau der Kalenderwoche 41 findet ihr unter barrikade.info oder bei antira.org, antira Antira.org ist auch die Verfasserin der Antira-Wochenschau. Gibt's jede Woche, ist immer sehr interessant. Ich muss jetzt leider ein wenig kürzen, aber wie gesagt, die komplette Wochenschau findet ihr auf barrikade.info oder
aufgezeichnetes Interview mit David Bägrich von Miteinander e.V. über das gesellschaftliche Klima, was in Halle ihren Terrorakt wie letzte Woche ermöglicht hat.
Kommt, also der Täter, der jetzt sozusagen erstmal als Einzeltäter dasteht, von dem man aber weiß, dass es sozusagen einen Internet-Hintergrund gibt. Und das unterscheidet so eine Person ja doch erheblich von dem, was wir sonst als Neonazi-Terroristen kennen, NSU, also Leute, die aus ihren Netzwerken agieren. Wie würdest du diesen Fakt einordnen, dass es sozusagen eine Art virtuelle Vernetzung gibt, anstatt einer, die aus der Neonazi-Szene-Gruppe lokal überregional ist?
Ich glaube, man kann sich diesem Umstand ganz gut nähern, wenn man sich vor Augen führt, welches Publikum oder welchen Resonanzraum der Täter adressiert hat. In dem Video, das er live gestreamt hat, wird das relativ schnell deutlich. Er spricht Englisch. Er stellt sich mit einem Akronym aus der Gamer-Szene vor, Annen. Und er weiß, dass sein tatsächliches oder vielleicht auch nur potenzielles Publikum ein internationales Publikum ist. Das heißt, er adressiert eben nicht eine regionale oder eine deutschlandweite Neonazi-Szene. Das ist gar nicht seine Handlungsebene offenkundig, sondern er adressiert in internationalen Kontext, in dem er sich dann auch verhält, wie wir das bei den Attentaten in Christchurch gesehen haben. Das heißt, es gibt in in Kontext auf der Formenebene, dass das Video sich bewegt und er sich in dem Video bewegt, wie in diesen klassischen Gaming-Spielen, in denen es darum geht, sozusagen zu schießen und zu töten. Und dieses Publikum vergibt sozusagen, man nennt das Kill-Score, also ein Scoring-Wert, in dem der natürlich danach sich bemisst, welche Performance der Täter aufführt. Ja? Also, wie bewegt er sich, klappt das mit dem Schießen, wie schießt er, wie viele Menschen tötet er und so weiter. Und im Verlaufe des Videos selbst bezeichnet er sich ja immer als, er sagt, Versager oder Loser. Er hat Schwierigkeiten, sozusagen die Waffen nachzuladen. Er scheitert also kurz gesagt an seinen eigenen Ansprüchen. Und die Reaktion in dem Milieu fällt dementsprechend auch zwiespältig aus. Die einen feiern ihn dafür, die anderen verachten ihn aber auch dafür, dass er sozusagen vor der selbstgestellten Aufgabe versagt. Und es gibt da drin mehrere Ebenen, auf die man nochmal schauen kann. Es gibt die Bilderebene, es gibt die Sprachebene und es gibt auch eine Musikebene. Und ich glaube, man liegt nicht falsch, wenn man nochmal versucht, diese Ebenen alle für sich genommen anzugucken, um zu verstehen, was da passiert. Der Bild-Zeitung gegeben hat, einen ganz, ganz wichtigen Satz, den man sich, glaube ich, unterstreichen muss und den man momentlang im Hinterkopf behalten muss. Der Satz lautet, der Junge war ständig online. Was ich damit sagen will, warum der Satz so wichtig ist, ist, dass mir scheint es so zu sein, dass es sich bei dem Täter um jemanden handelt, der große Teile seiner sozialen Vernetzung, seiner Aktivitäten, seines Resonanzebene der Interaktion im Internet gesucht und auch gefunden hat. Und ich glaube, wir müssen anfangen zu verstehen, wie das funktioniert und dass das nicht einen unpolitischen Charakter hat.
Und eingebettet ist, dass auch wenn er abgekapselt da in seinem Zimmer vielleicht zu Hause eine Internetwelt als eine andere Realität zu der da draußen gehabt hat, dass er trotzdem in eine gesellschaftliche Situation, in der Dinge sagbar, formulierbar sind, die schon seit einigen Jahren das toppen, was, sagen wir mal, Standard vor 6-7 Jahren gewesen ist, als unsagbar, und heute funktioniert es. Da spielt die AfD eine große Rolle als parlamentarische Kraft und auch in der Zeit, in der sie eher so außerparlamentarisch unterwegs gewesen ist. Aber Pegida und all das, was wir kennen an rechten Bewegungen, der sogenannte besorgte Bürger und dem man zuhören muss. Welche Rolle spielten diese Art von Umgebungsvariable für Rechtsterrorismus?
Ich glaube, diese Frage lässt sich global nicht beantworten, sondern lässt sich nur am Beispiel beantworten. Was ich in den letzten Tagen gemacht habe, ist, ich habe mir nochmal Reden angehört, die bei Pegida in Dresden gehalten worden sind, auch über einen bestimmten Verlaufszeitraum von mehreren Jahren. Wenn man sich die Reden anhört, die Lutz Bachmann dort zuletzt gehalten hat, wo von einem Graben die Rede ist, der durch die Gesellschaft verläuft, und dann beschreibt er sozusagen diejenigen, die am Rand des Grabens stehen, und da beschreibt er die Seite, auf der er steht, also die guten Pegida und so weiter, und dann beschreibt er die andere Seite, und das ist sozusagen, also er erklärt die sozusagen für zu Feinden. Und diese Feinderklärungen sind nicht neu. Auch die Intensität dieser Feinderklärungen ist nicht neu. Aber die Reichweite ist eine völlig andere als noch vor 5 Jahren. Wir haben eine Situation, in der viele Inhalte, die früher klar einem Kern einer extrem rechten Szene zugeordnet werden konnten und dort auch begrenzt waren und dort auch eine gewisse gesellschaftliche Ächtung erfahren haben, die haben eine Reichweite erreicht, einen Resonanzraum erreicht. Die werden in medialen, öffentlichen und teilöffentlichen Arenen verhandelt und ernsthaft diskutiert, wie man das vor Jahren nicht für möglich gehalten hat.
Gerade Bleiberecht auf Radio Dreieckland, genau aktuell mit deinem Interview mit David Begrich vom Miteinander e.V. aus Halle, der über das Klima, das gesellschaftliche Klima spricht, das solche Terrorakte passieren lässt.
Verstehen, wie diese Wirkung funktioniert, muss man sich ein Buch vornehmen wie die Tagebücher von Viktor Klemperer, und zwar nicht, um zu einer Gleichsetzung der damaligen Verhältnisse zwischen 1933 und 1945 zu kommen, sondern um zu verstehen, wie die Entgrenzung von Sprache, die Entgrenzung von moralisch-ethischen Werten, wie dieser Prozess der Erosion verläuft, über welche Begriffe er verläuft, wie Eskalationsverläufe auf der sprachlichen Ebene funktionieren, wie das Wechselspiel zwischen Provokation und Tabubruch funktioniert, wie der Mechanismus der Stigmatisierung gesellschaftlicher Gruppen funktioniert. All das lässt sich dort ja lernen. Ich jedenfalls habe in den letzten Tagen häufig zu diesem Buch gegriffen oder zu diesen beiden Büchern gegriffen, nicht aus platten Vergleichen, sondern sozusagen am Beispiel. Und wenn wir uns ansehen, nochmal zurückgehen in das Jahr 2015, das ist das Jahr, in dem diese Nein zum Heim-Kampagnen beginnen. Das ist das Jahr, in dem plötzlich wir eine Situation haben, in der kernrassistische Mobilisierungsformate, die bis dahin auf eine Neonazi-Szene beschränkt waren, entgrenzt werden, anschlussfähig werden, für Leute, die zwar zuvor auch schon eine Zustimmungsbereitschaft zu rassistischen Einstellungen hatten, aber eben sich nicht getraut hätten, die öffentlich so kundzutun, das in eine Handlung umzusetzen. Das sind die Kipppunkte, das sind die gesellschaftlichen Kipppunkte, die man sich angucken muss. Es hat keinen Zweck, sozusagen auf so einer moralischen Ebene die Verrohung der Sprache zu beklagen. Das gibt es seit 6000 Jahren, ja, diese Rede, dass die Sprache immer schlimmer wird, sondern man muss sich die Kontexte angucken. Und ich glaube, daraus können wir unendlich viel lernen, wenn wir uns diese Verläufe nochmal genau ansehen. Also wann fangen Leute an, einen Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit zu übernehmen, der bisher auf ein ganz bestimmtes Milieu im Umfeld von NPD und Kameradschaften oder meinethalben auch der neuen Rechten, der sogenannten neuen Rechten, begrenzt war. Das muss man sich anschauen. Come on,
Das gesamte Interview könnt ihr nochmal auf Radio Korax oder auf freie-radios.net euch anhören. Das ist Bonhomme Provisoire vom selben Label wie die Band davor, Bekok Records. Zum Folgenden ein Ausschnitt aus dem Interview mit Katharina König-Preuß, eine Landtagsabgeordnete der Linken, die seit 2012 auch im NSU-Untersuchungsausschuss saß und die jetzt über die Ergebnisse und Schlüsse aus dem Abschlussbericht der Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss berichtet.
Also wir hatten als Auftrag drei große Komplexe. Der erste Komplex war die Aufklärung der Vorkommnisse am 4.11.2011 in Eisenach und Folgetage, das heißt der Tag, an dem der NSU sozusagen öffentlich geworden ist oder zumindest der Banküberfall und dann eben Mundlos Bönhardt, die beide tot im Wohnmobil lagen und infolgedessen dann eben auch die Öffentlichkeitswerdung des NSU. Das war der erste Komplex. Der zweite Komplex war der Auftrag, Erkenntnisse zum Unterstützernetzwerk zu erarbeiten, aufzuklären und Verbindungen zwischen dem Bereich organisierte Kriminalität und Neonazis, inwieweit die bestehen und wenn ja, was die mit dem NSU-Komplex zu tun haben. Und der dritte Komplex war der Mord an der Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter, die ja ursprünglich aus Thüringen kommt. Für den ersten Komplex Eisenach haben wir circa 1,5 Jahre gebraucht und was im Nachgang, kann man schon so sagen, gelungen ist und jetzt auch in dem Abschlussbericht steht, dass alle Verschwörungstheorien, die sich rund um den 4.11. gerankt haben, angefangen von einer dritte Person sei vor Ort gewesen, über Mundlos Bönhardt seien schon Tage vorher tot gewesen und jemand hätte dann das Wohnmobil da abgestellt, das Wohnmobil sei ferngezündet worden, bis es brannte und so weiter und so fort. Da gibt es diverse Verschwörungstheorien, die wurden über den Untersuchungsausschuss alle ausgeräumt. Es bleibt natürlich Kritik am Agieren der Tatortgruppe beziehungsweise am Agieren insbesondere des Einsatzleiters der Polizei, der eben die Tatortgruppe dort nicht die Arbeit machen lassen hat, die sie machen wollte. Das heißt, das Wohnmobil wurde abgeschleppt, die zwei Leichen befanden sich noch darin, es befanden sich noch Waffen im Wohnmobil. Der Tatort war vorher nicht gesichert, aber das ändert sozusagen an der grundsätzlichen Auffassung des Untersuchungsausschusses nichts, nämlich dass die Abläufe am 4.11.2011, so kritisch sie im Einzelnen auch zu sehen sind, keinerlei Ansatzpunkte für Verschwörungstheorien bilden. Um das auch zu belegen, haben wir in dem Abschlussbericht, ich weiß gar nicht wie viele, 50, 60, wenn nicht sogar noch mehr Bilder, die am 4.11. angefertigt wurden, mit abgedruckt. Und zwar sowohl Bilder, die von der Polizei angefertigt wurden, als auch Bilder, die von anwesenden Journalisten erstellt wurden. Und anhand dieser Bilder war es uns im Untersuchungsausschuss zum Beispiel möglich nachzuweisen, wer hat sich denn wann vor Ort befunden. Kennen die Personen sich untereinander? Können sie erklären, wer da jeweils noch mitsteht? Oder stimmt die anfangs auch kursierende Theorie, dass ein Mitarbeiter einer Verfassungsschutzbehörde mit vor Ort gewesen wäre. Das ist sozusagen ausgeräumt worden. Der zweite große Komplex zum Bereich organisierte Kriminalität, Neonazis und dem Unterstützernetzwerk. Zum Themenbereich organisierte Kriminalität und Neonazis hat zum einen der Untersuchungsausschuss festgestellt, dass es diese Verbindungen gibt und dass es auch nicht nur in Einzelfällen passiert, dass die bisherige Bewertung, die es aus Verfassungsschutzbehörden, aber auch aus Teilen der Polizei gegeben hat, nämlich dass Neonazis und OK-Strukturen nicht zusammenarbeiten, so nicht stimmt. Und dass vor allem die Einstufung von Neonazis, die sich plötzlich im Bereich der organisierten Kriminalität aufhalten, als nicht mehr Neonazi nicht zutreffend ist. Das heißt, also es gibt mehrere Neonazis in Thüringen, die sind zum Beispiel in Rockerstrukturen gewechselt. Und ab dem Moment sind sie weder polizeilich noch bei Verfassungsschutzbehörden noch im Bereich Recht aufgeführt worden. Alles, was sie ab dem Moment getan haben, ging, wenn es überhaupt wahrgenommen wurde und aufgenommen wurde, in Bereich OK-Strukturen hinein. Dabei wurde missachtet, dass natürlich die Kontakte, die so ein Neonazi sich über Jahrzehnte angeeignet hat, erhalten bleiben, auch wenn er jetzt eher im kriminellen Milieu agiert oder im Rockermilieu unterwegs ist. Und genauso negiert wurde, dass diese Einzelkontakte eben nicht nur auf Einzelpersonen beruhen, sondern eine Struktur hinter sich bergen. Das führt in Thüringen so weit, dass es hier sogar gemeinsame Konzerte, gemeinsame Veranstaltungen der Rockerszene und Neonazi-Szene gegeben hat.
Hier Priori mit dem Titeltrack On a Nimbus auf dem gleichnamigen Album.
Ist, dass wir gerne die Akten der Thüringer Polizei zu V-Personen im Bereich organisierte Kriminalität, die in bestimmten Regionen Thüringens geführt wurden, gehabt hätten. Und das ist uns verweigert worden. Das heißt, 42 Akten, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, von sogenannten V-Personen konnten uns aufgrund des Urteils zum Oktoberfestattentat nicht übergeben werden. Damit hat sich am Ende vor allem eins ergeben, nämlich, dass es einen kontrollfreien Raum gibt, in dem VPs der Polizei geführt werden und wo niemand Blick drauf hat, läuft es da gerade nach gewissen rechtlichen Maßstäben, welche Personen werden geführt, was wird denen gegebenenfalls für ein Gerichtsverfahren versprochen und so weiter und so fort. Im Bereich Netzwerk haben wir, ich glaube, 10 Sachverständige gehört, die zu fast allen Bundesländern uns erklärt haben, wann es welche Neonazi-Strukturen dort gab und wie die jeweils in Verbindung mit dem Kerntrio bzw. mit dem Unterstützerumfeld gestanden haben. Darüber hinaus haben wir natürlich Eigenakten Erkenntnisse gehabt und daraus folgend hat der Untersuchungsausschuss, nachdem alles übereinandergelegt wurde, festgestellt, dass es zum einen möglich gewesen wäre, die Taten des NSU zu verhindern und das schon durch polizeiliche Maßnahmen im Jahr 98, 99, wenn man damals alle Erkenntnisse richtig analysiert hätte, die damals schon vorgelegen haben. Zum Zweiten, dass das Unterstützernetzwerk des NSU größer ist als die im Prozess angeklagten Personen. Der Untersuchungsausschuss in Thüringen geht von mehreren Dutzend Neonazis aus, die konkrete Unterstützungshandlungen geleistet haben und kann es für den überwiegenden Teil auch nachweisen, welche Unterstützungshandlungen geleistet wurden. Das sind oft eher, ich sag mal, kleinere Unterstützungshandlungen, Geld, das rübergeschickt wurde, Wohnung, die mit organisiert wurde, ich nenne es mal so eine Art emotionale Fürsorge oder. Das ist sozusagen festgehalten worden. Aber das Entscheidende ist aus meiner Sicht, dass der Thüringer Untersuchungsausschuss ganz klar gesagt hat, Vlad und Anna haben nicht nur Einzelpersonen Unterstützung geleistet für das NSU-Kerntrio, sondern mindestens die Sektionen Thüringen und die Sektion Sachsen in ihrer Gesamtheit. Und das ist für beide an einigen Beispielen dargestellt, warum es nicht nur einzelne Personen waren, die Vlad und Anna Mitglieder waren, sondern warum die Strukturen die drei im Untergrund unterstützt haben. Und auch hier wurde dann wieder aufgeführt, warum das eigentlich durch Verfassungsschutz und oder Polizei damals nicht erkannt, nicht gesehen wurde und damit eben auch die Möglichkeiten, die Taten zu verhindern, den NSU zu verhindern, nicht vollzogen wurden.
Und auch dieses Interview ist natürlich in ganzer Länge bei Radio Korax und auf Freie Radios nett zu hören. Genau. Weil die staatliche und juristische Aufarbeitung der NSU-Morde nur in unzureichendem Maße erfolgt, geht am 1.11. das NSU-Tribunal in Chemnitz und in Zwickau in die dritte Runde. Das NSU-Tribunal ist ein Projekt zur gesellschaftlichen Aufarbeitung und Aufklärung der Strukturen um die 10 von 2000 bis 2007 verübten Morde.
Wir klagen an. Auszüge aus der Anklageschrift des Tribunals NSU-Komplex auflösen.
In Gedenken an Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat, Michel Kiesewetter. Und für die Geschädigten der Bombenanschläge.
Wir klagen an. Dies ist unsere Anklage. Als Gesellschaft der Vielen klagen wir an. Wir klagen an, weil die Aufklärung nicht gewollt ist. Wir klagen an, im Namen der Gerechtigkeit, um der Opfer zu gedenken. Gemeinsam mit den Betroffenen und ihren Angehörigen klagen wir an. Diese Anklage ist das Ergebnis unserer Anstrengungen, den NSU-Komplex und seine AkteurInnen sichtbar zu machen. Sie steht im bewussten Widerspruch zur strafrechtlichen Anklage der Bundesanwaltschaft, die den NSU als das Werk einiger weniger verharmlost. Diese Anklage wäre nicht möglich ohne das unermüdliche Engagement derjenigen, die sich seit der Selbstenttarnung des NSU für die vollständige Aufklärung und Auflösung des NSU-Komplex eingesetzt haben.
Eine Audioaufzeichnung von Radio Blau von Kanak Attack und es ist ein sehr interessanter Beitrag, geht fast eine Stunde. Ja, zwei Veranstaltungen in kommender Zeit des Freiburger Forums sind interessant, gerade im Licht der zweifelhaften Abschiebung von zwei seit 20 Jahren hier lebenden Roma-Frauen nach Serbien. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, auf Freiburger Forum, auch auf der Webseite von Aktion Bleiberecht kann man darüber gut nachlesen. Aus Tuttlingen. Die erste Veranstaltung, die am 30.10. stattfindet, wobei chronologisch die zweite, glaube ich. Die heißt Auswirkungen der Einstufung als sichere Herkunftsland auf Rechte der betroffenen Flüchtlinge. Anfangs als reine Symbolpolitik abgetan, hat sich die Einstufung zum sicheren Herkunftsland zum handfesten Mittel der Entrechtung entwickelt. Menschen aus solchen Herkunftsstaaten sind von zahlreichen Sondergesetzen betroffen. Sie sind dauerhaft in Lagern untergebracht, dürfen ihren Landkreis nicht verlassen, dürfen nicht arbeiten und sind in der Regel von der Ausbildungsduldung ausgeschlossen. Betroffen sind vor allem Romnia, die vor rassistischer Verfolgung in ihren Herkunftsländern geflohen und hierzulande eben erneut Diskriminierung erfahren.
Bisher war es so, dass man das noch eventuell damit rechtfertigen könnte, dass man den Leuten sozusagen in einer Art Kollektivstrafe einen Asylmissbrauch unterstellt. Also das ist sozusagen der Gedanke hinter dem Gesetz. Man sagt, Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten, deren Asylanträge sind aussichtslos, die kommen eigentlich nur, um hier irgendwie vorübergehend die Vorteile des Sozialsystems auszunutzen und so weiter. Das ist so die Logik hinter dem Gesetz. Und deswegen sanktionieren wir die Asylantragstellung. Das heißt, wenn jemand einen Asylantrag gestellt hat, der abgelehnt wurde, dann sanktionieren wir den, indem wir ihn beispielsweise von der Arbeit, vom Arbeitsmarkt ausschließen. Und das soll sich jetzt durch diesen Entwurf ändern, weil jetzt wird gar nicht mehr an den Asylantrag angeknüpft. Also es heißt dann im Gesetz, dass auch dann das Arbeitsverbot gilt, wenn die Person den Asylantrag zurückgenommen hat oder gar keinen Asylantrag gestellt hat. Und das lässt sich damit dann sozusagen auch nicht mehr mit dieser Figur des sogenannten Asylmissbrauchs rechtfertigen, sondern es geht einfach nur noch darum, bestimmte Menschen zu entrechten.
Genau, und die zweite Veranstaltung, die heißt Wir und der Balkan, Flüchtlinge abschieben, Arbeitskräfte anwerben. Das ist ebenfalls vom Freiburger Forum organisiert und die ist am 2.12. Wo, das könnt ihr auf Taka rausfinden. Taka.fr ist ein Veranstaltungskalender hier in Freiburg. Asylanträge aus den sogenannten sicheren Balkan-Herkunftsstaaten werden regelmäßig abgelehnt. Überwiegend handelt es sich bei den Menschen um Roma. Gleichzeitig aber werden gezielt Arbeitskräfte aus diesen Staaten angeworben, um den hiesigen Fachkräftemangel zu bekämpfen. Unter dem Motto Make it in Germany werden unter anderem qualifizierte Fachkräfte für die Pflegeberufe eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Und die Referentin Eva Weber, die ist Leiterin des Forschungsgesellschaft Flucht und Migration e.V. aus Berlin, wird in ihrem Vortrag am 2.12. eben über die Auswirkungen dieser paradoxen Abschiebe- und auf der anderen Seite Arbeitskräfteanwerbenpraxis berichten und informieren.
Dann sind eben die auch durch die Medien sehr breit gelaufenen Auseinandersetzungen über Deutschland als Einwanderungsland, haben sehr stark die Entwicklung begünstigt, dass die Menschen nur die Integrationsmöglichkeiten von Geflüchteten als wichtiges Kriterium ansehen, während die von der offiziellen Politik sowieso von vornherein aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden und auch gar nicht mehr in die Öffentlichkeit treten sollen durch diese Einrichtung von Lagern, in denen die Kontakte zu den Menschen sehr unterbunden werden, in denen es fast keine Kontakte mehr gibt, dass das einfach so unter der Hand läuft. Und das wird von den vielen Initiativen stillschweigend hingenommen, ohne wahrzunehmen, dass eigentlich wir Deutschen ja eine ganz andere Verantwortung haben, gerade den Roma gegenüber. Und dass überhaupt nicht geht, dass wir gerade gegenüber den Roma, die noch dazu keinen Staat haben, dass da unsere Proteste so eingeschlafen sind.
Ja, das war es auch schon mit der Sendung. Die gespielten Beiträge, wie gesagt, findet ihr auf freieradios.net. Auch die zwei Schnipsel jetzt von den beiden Referentinnen von den Vorträgen waren auch Teile von Interviews, die auch dort vorhanden sind. Das ist nochmal ein Track von Priori von dem Album On a Nimbus. zwei Abschiebetermine will ich noch aufmerksam machen. Via Aktion Bleiberecht, unserem offiziellen Anti-Abschiebe-Organ. Am 21.10. ist eine Sammelabschiebung nach Belgrad und Skopje, Serbien und Mazedonien, eben von Baden Airpark. Und am 25.10. geht es nach Pristina im Kosovo, ebenfalls von Baden Airpark. Wenn ihr Leute kennt, die davon betroffen sein könnten, hier aus dem ganzen Raum Baden-Württemberg, sagt ihnen Bescheid, damit sie selbst eine Entscheidung dazu treffen können. Informiert euch darüber, aus welchen Lebensumständen die Leute hier abgeschoben werden, auch vor allem Roma aus dem Balkan. Das sind massiv diskriminierte Leute dort, die Diskriminierung hier geht weiter und am Ende steht die Abschiebung, ist krank. Als nächstes kommt La Radio, glaube ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, mit Ausschnitten aus dem Vortrag oder der Lesung von Stefanie Sargnagel vom AMS diesen Sommer. Das war unglaublich witzig und smart. Hört sich an. Stefanie Sargnagel ist dieses Internetphänomen. Okay, ciao. Bis nächsten Monat bei Radio Bleiberecht. Ciao.